Bei einem begonnenen Fußballspiel ist es so, dass eine Sache klar ist: am Ende kommt der Abpfiff. Das ist eigentlich immer klar, und wir haben gestern mit ein paar Leuten Champions League Finale geguckt. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen alleine. Die Frau hatte gar nicht so Interesse. Zwei waren für Dortmund. Der eine war nur gegen Ribéry. Der andere war einfach nur: Hauptsache Bayern gewinnt nicht. Naja, und so war ich da eben alleine, aber das machte ja gar nichts. Das erste Tor fiel ja für Bayern, das 1:0 für den FC Bayern München. Mandzukic macht das 1:0. Es war ziemlich cool, die erste Hürde quasi wurde so genommen. Aus meiner Sicht natürlich für die richtige Mannschaft. Dieser Spieler, der zum FC Bayern gehört, Mandzukic, hat das 1:0 gemacht. 10 weitere Bayern-Stars standen auf dem Platz. Sie haben eigentlich recht guten Fußball gezeigt. Am Ende dann auch 2:1 gewonnen. Und so ist der FC Bayern Champions League Sieger. Der Trainer von Ihnen, Jupp Heynckes heißt er, hat diese Stars zu einer Mannschaft zusammengeführt. Es sind viele gute Einzelspieler, aber er hat es fertiggebracht, dass die zusammengeführt werden zu einer Mannschaft. Er hat sie ausgesucht, er hat sie aufgestellt, er hat sie in sein Team berufen. Spieler von Borussia Dortmund, die waren natürlich auch da. Es waren aber eben die anderen, die nicht so gut waren, fand ich. Sie gehören nicht zum Bayern. Natürlich die ersten paar Minuten gut gespielt, damit du das auch weißt, Jörg. Wir waren echt gut am Anfang, aber ist dir egal, genau. Ja, und dennoch wurden sie immer schwächer, hatte ich das Gefühl. Bayern war hellwach oder wurde immer mehr hellwach und haben ihre Spielweise nüchtern durchgezogen. Aber eins bleibt für beide Mannschaften: egal, was nach dem Anpfiff passiert, der Abpfiff wird kommen. Und dieses aktuelle Beispiel passt eigentlich wunderbar zu dem Text heute, den wir durchnehmen werden. Ja, so klar wie der Abpfiff kommt, befinden uns ja im Thessalonicher Brief, so klar ist es, dass Jesus wiederkommt. Paulus schreibt viel darüber. Er schreibt viel für die Christen, dass sie Bescheid wissen, und über die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Aber eins ist klar: Jesus kommt wieder. Der große Trainer, unser Schöpfer, Gott selbst, hat Menschen berufen, er hat sie aufgestellt, hineingestellt in diese Welt. Manch andere gibt es, die übrigen, die gehören nicht zu dieser Mannschaft. Wir werden das gleich noch im Text sehen, und so werden wir heute einiges sehen über die Stellung der Christen, wie sie sich verhalten sollen und eben was ihre Hilfe ist. Sie müssen nicht alleine durch diese Welt gehen, und so können wir das mal. Ja, bin mal gespannt hier. Ja. Aufschlagen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 4 bis 11. Auch wenn wir heute nicht alle schaffen werden. 1. Thessalonicher 5, die Verse 4 bis 11. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Unser Jesus Christus, danke dafür, dass wir dieses Wort studieren dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, zuzuhören, dass du uns hilfst, zu reden, und dass du uns hilfst, ja wirklich ein Stück weit mehr verändert zu werden in dein Bild, Herr. Dass wir ermutigt werden, dass wir ermutigt herausgehen und wirklich etwas Neues lernen, was Gutes lernen über dein gutes Reich des Lichtes, Herr, dass wir sehen, dass wir auch nicht alleine hier über diese Welt gehen müssen, sondern dass du uns ausgerüstet hast mit dem, was wir brauchen, Herr. Hilf uns wirklich zu hören, zu verstehen und anzuwenden in unserem Leben. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, Leben im Zeichen des kommenden Tages. Ja, dieser Abschnitt hatten wir in Vers 2 gesehen. Es geht um den Tag des Herrn und so ist es, das Leben im Zeichen dieses kommenden Tages. Mit drei Punkten. Zunächst die Stellung der Christen im Licht, dann die Taten der Christen, wachen und nüchtern sein, haben wir gelesen, und die Hilfe der Christen, diese Rüstung, von der wir gelesen haben, die Rüstung, die Gott geschenkt hat. Ja, man merkt nun vielleicht schon, dieses Beispiel vom Anfang, das hinkt natürlich an manchen Stellen, das ist klar, aber doch zeigt es ganz grundlegende Dinge, zum Beispiel auch, wenn wir diese beiden Mannschaften betrachten. Nicht Dortmund und Bayern, aber eben diese beiden Dinge, die hier gegenüberstehen. Ja, wir haben ja diese Gegenteile gelesen. Einmal Tag, einmal Nacht. Licht, Finsternis. Nüchtern und betrunken. Schlafen und wachen. Ja, das sind alles Dinge, die wir eigentlich aus unserem Alltag kennen. Ich hoffe, das Betrunkensein nicht, sondern eher das Nüchternsein. Aber eben auch Begriffe, die den geistlichen Zustand des Menschen beschreiben. Die Bibel beschreibt Finsternis, das werden wir gleich noch sehen, ja wirklich als getrennt sein von Gott, geistlich getrennt von Gott. Und so haben wir diese Gegenüberstellung, wie gestern die beiden Mannschaften, das war auch ganz interessant zu sehen, so eine Inszenierung vor dem Spiel, die gegenseitig gekämpft haben, also waren so ein paar Schauspieler da, und war gegenübergestellt, die haben gekämpft, schwarz und weiß haben wir hier in unserem Text. Schließt genau an das an, was Jörg letzte Woche, worüber Jörg letzte Woche gepredigt hat. Des einen freut, des anderen Leid. Und so beginnen wir mit Vers 4 und Vers 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis oder in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Ja, diese Gegenüberstellung, wir sehen das hier. Und das ist der erste Punkt, die Stellung der Christen. In diesen beiden Versen, Vers 4 und 5, geht es hier um die Stellung. Das wird ja extra eingeleitet durch dieses Ihr aber, Brüder. Und auffällig in diesem Abschnitt ist immer wieder dieser Personenwechsel. Ich habe das einfach mal uns so aufgeschrieben. In Vers 1 und 2 haben wir gesehen, ihr und euch. Dann Vers 3, da ging es um die anderen, Friede und Sicherheit. Mit Vers 4 wechselt Paulus wieder, ihr aber Brüder, ihr aber Brüder. Dann schließt er sich mit ein, Vers 5 und 6. Vers 7 spricht er dann über die anderen, die übrigen, die übrig sind. Vers 8 und 10 dann wieder dieses wir sind mitgemeint, und Vers 11 dann die Ermutigung ganz am Schluss. Immer wieder haben wir diesen Personenwechsel hier und nun ändert Paulus Bezug nehmend auf Vers 3 in Vers 4 dann eben mit dem Blick auf seine Geschwister in Thessalonich. Ihr aber seid nicht in Finsternis. Ja, das kann man hier, kann man diese Stellung wirklich gut erkennen in Vers 4 und 5 beides mal durch dieses Seid. Das ist so, das ist geschehen, ihr seid nicht in Finsternis. Ich habe gerade gesagt, diese Finsternis, das ist ja eben auch geistlich zu betrachten. Ja, wir können das vielleicht sehen, am besten in Apostelgeschichte 26, Vers 18, wo da steht, wir können das mal gemeinsam aufschlagen und lesen, Apostelgeschichte 26, von der Finsternis zum Licht, die Bedeutung einer Bekehrung. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Paulus hält ihr eine längere Rede und dann sagt er in Vers 18, um ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans hin zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen, ein Erbe unter denen, die durch Glauben an mich geheiligt sind. Ja, also von der Finsternis zum Licht. Das bedeutet von Satan, von seinem Reich, von dem Reich der Finsternis zum Licht. ins Reich des Lichtes hin zu Gott. Wir lesen über Gott, dass er selber ja Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. 1. Johannes 1, Vers 5. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott die Gläubigen gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13, das hatten wir auch schon mal studiert. Er hat versetzt, umgetopft, umgepflanzt. Wie man eine Pflanze, die zu groß geworden ist, wo die Wurzeln zu viele sind, von einem kleinen Topf in einen großen Umtopf versetzt. Vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Und diese vierte Stelle, die können wir auch nochmal aufschlagen, Epheser 5, Vers 8. Weil sie uns auch einiges noch zeigt, was das mit unserem Leben dann zu tun hat. Epheser 5, Vers 8. Da schreibt Paulus an die Epheser, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ganz kurze Sätze, ganz klare Aufforderung. Die Stellung ist gewechselt. Irgendwann Finsternis, dann die Bekehrung hin, versetzt in das Reich des Lichts, sind Kinder des Lichts. Und nun sollen sie eben auch so wandeln, wie Kinder des Lichts. Der Lebenswandel soll das ausdrücken. Wenn man sich bekehrt hat, soll der Lebenswandel ausdrücken, ich gehöre nicht mehr der Finsternis, sondern dem Licht. Jeden Tag, jede Sekunde, dem entsprechend, was unsere Stellung ist. Ja, man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein Prinz ist ja in diese Stellung hineingeboren. Er kann auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt kein Prinz mehr und habe keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Vielleicht kann er das schon. Im englischen Königshaus kommt mir das auch manchmal so vor, das habe ich keinen Bock mehr drauf, auf die ganzen Manieren und so. Aber der Prinz hat diese Stellung inne. Und der Prinz soll sich dementsprechend auch verhalten. Und das ist das Wichtige hierbei, ja? Es geht eben nicht andersrum. Wir können noch so gut dem Knigge nach leben, wir können noch so gut sein, wir können uns noch so ordentlich verhalten, so gehoben verhalten wie ein Prinz vielleicht, aber dadurch werden wir keine Prinzen. Und so ist das eben auch genau in jedem Leben eines Menschen. Von Natur aus sind wir alle nicht Prinzen. Wir gehören nicht zu Gott. Wir gehören nicht in das Reich des Lichtes, sondern, wie die Bibel zum Beispiel auch im Epheserbrief eben geschrieben hat, vorher wart ihr Finsternis. Und du kannst noch so oft hier sein, dir das alles anhören, kannst noch so oft in der Bibel lesen, kannst noch so viele gute Werke tun, kannst dich noch so ordentlich verhalten. Es bringt alles nichts. Davon wirst du kein Kind Gottes. Davon wirst du nicht errettet. Die einzige Möglichkeit ist, dass Gott dich zu seinem Kind macht. Das ist die einzige Möglichkeit, dass du dadurch die Seiten von der Finsternis zum Licht wechselst. Das schaffst du nicht durch ordentliches Verhalten, sondern eben dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Wie das geht, darauf komme ich gleich zurück. Wichtig ist, dass wir zwei Dinge nun festhalten. Erstens die Stellung, die können wir uns nicht irgendwie erarbeiten durch gute Werke, die wir tun, durch Gemeindebesuche, durch Gebete, sondern sie wird uns von Gott geschenkt. Und zweitens, wie auch der Epheserbrief ja deutlich gemacht hat, wenn wir diese Stellung bekommen haben, sollen wir dementsprechend eben auch wandeln. Dieser Stellung entsprechend leben. Und so, ein bisschen ausgeholt jetzt, die Brüder, die Gläubigen, die im Thessalonicher Brief in Vers 4 angesprochen werden, sind im Reich des Lichtes. Sie sind Christen, sie haben eine andere Stellung, sind nicht mehr in der Finsternis, sie gehören nicht mehr der Finsternis an, dem Reich des Satans, Und deswegen kann der Tag des Herrn, sie nicht wie ein Dieb ergreifen. Wir haben ja gelernt, dass die Gemeinde vor diesem Tag des Herrn entrückt wird. Wir haben gelernt, dass deswegen der Tag des Herrn keine Angst verursachen muss. Ja, Jörg hat das letzte Woche so wunderbar gesagt, wenn der Tag des Gerichtes kommt, dann stellen wir uns hinter Jesus. Er ist gestorben für meine und für deine Schuld. Und so haben die Kinder des Lichts in dem Sinne keinen Anteil am Herrn, dass das Gericht Gottes sie treffen und verdammen wird. Der Grund ist die Stellung vor Gott. Ja, wir haben gelesen, sie sind Kinder und Söhne des Lichts. Sie haben die Seiten gewechselt. Sie hören Gott und sie sind errettet. Jesus sagt sogar selber, ich habe einfach mal die Stelle neu hingeschrieben, das Licht der Welt, ja. Er sagt von sich, ich bin das Licht der Welt und sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Einfach um nochmal mit diesen Begriffen in eine andere Richtung zu denken. Und das ist eben der Glaube, der alles verändert. Weg aus dem Reich des Finsternis, aus dem Reich des Satans, weg, hineinversetzt in das Reich des Lichtes. In die Sohnschaft des lebendigen Gottes. Und das ist wirklich eine Trennung wie Tag und Nacht. Ein Wechsel von der Gottesferne in die Gottesnähe. Ein Wechsel von der Beziehungslosigkeit hinein in die Beziehung mit Gott. Ein ganz anderes Leben. Und wir werden sehen, und sehen auch hieran schon, der Tag des Herrn ist nicht einfach nur ein Tag, das gut ist, dass wir darüber Bescheid wissen, sondern er soll unser Leben hier und jetzt bestimmen. Paulus nimmt hier ein Stück weit vielleicht die Angst einiger Gläubiger. Andererseits sagt er, ihr wisst ja sowieso, wie es sich mit diesem Tag verhalten wird. Wir sind wartend und gerüstet. Wir dürfen voller Hoffnung nach vorne blicken, denn wir wissen, wie es ausgeht. Der Abpfiff kommt, Jesus kommt wieder. Und so möchte ich ganz allgemein die wichtige Frage stellen. Bist du schon hinübergetreten vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes? Anders gefragt, dieselbe Frage. Bist du errettet? Hat Jesus dir deine Schuld vergeben? Und wenn du schon mit Jesus lebst, bist du dir im Klaren darüber, was diese Stellung kostet? Was sie Jesus gekostet hat, der am Kreuz hing, für deine und meine Schuld, dass es ermöglicht wird, dass wir eben dieses Reich der Finsternis verlassen können. Dass wir eine Ewigkeit, die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Sie bedeutet, wenn wir diesen Wechsel gemacht haben, dass er den Thron, die Herrschaft in unserem Leben hat. So möchte ich dich aufrufen, mach ganze Sache mit Gott. Mach ganze Sache mit dem Herrn, sei nicht einfach ein Mitläufer. Lass dich in diese Lichtstellung hineinversetzen und lebe in ganzer Hingabe so. So ist es ja eben auch mit den Spielern. Die wurden vom Trainer bestimmt, in ihre Position hineingesetzt. Und natürlich wollen die alles geben. Die wollen 120% geben, wie man so schön sagt. Sie wollen alles geben, um zu gewinnen. Und so ist es hoffentlich mit uns auch. Hineingesetzt in diese Stellung, alles zu geben für den Herrn. Und zu dieser Hingabe haben wir ganz speziell diese zwei Aufgaben, die wir jetzt in den Versen 6 bis 8 betrachten. Vers 6, da steht also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und das sind eben, ich habe es genannt, die Taten der Christen. Wachen und nüchtern sein. Das leitet Paulus ja hier mit diesem Also ein. Also, folglich. Damit kommt er zum praktischen Teil. Eben weil wir Kinder und Söhne des Lichts sind, zählt er hier diese zwei praktischen Dinge auf, die wir in der tagtäglichen Umsetzung leben sollen. Diese stehen gegenüber der Schläfrigkeit und der Trunkenheit. Was bedeuten diese? Warum sollen wir wachen? Warum sollen wir nüchtern sein? Warum werden wir darauf hingewiesen? Ich denke, es besteht ein Stück weit die Gefahr, dass wir vielleicht irgendwann gleichgültig werden. Dass wir vielleicht sogar denken, ja, Jesus, der holt uns doch als Gemeinde schon vorher ab. Dann, wenn er wirklich wiederkommt mit dem Fuß auf diese Erde, dann werden wir gar nicht dabei sein. Und so kann es sein vielleicht, dass eine Art Bequemlichkeit einsetzt, eine Art geistliche Gleichgültigkeit. Ich bin ja schon versetzt in das Reich des Lichts. Ja? Sarah sagte gestern noch bei dem Spiel, Bayern nach dem 1-0, die können sich ja jetzt zurückziehen. Die können ja jetzt einen auf ruhig machen, können sich hinten reinstellen. Der Abpfiff, der kommt ja eh. Wir haben ja jetzt eine kleine Führung. Ist nicht. Hat man direkt ein paar Minuten später gesehen. Bringt alles nichts. Ja, wir haben gerade dieses Lied gesungen. Du sollst nicht müde werden. Wir haben von dieser dunklen Welt gelesen. Dann, bis Jesus erscheint. Soll es nicht müde werden. Wir sollen wachen, wir sollen wachsam sein. Wachsam sein, die Augen offen halten. Ich habe eine Stelle einfach mal hier hingeschrieben. Die Zeiten beurteilen, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt laufen. Wir brauchen nichts errechnen, das hatten wir jetzt schon mehrfach hier gesehen. Es bringt nichts, irgendwas zu errechnen. Das ist völlig falsch von der Bibel her, weil die Bibel keinen genauen Zeitpunkt nennt. Aber wir dürfen den Blick nicht lassen von dem, dass Jesus wiederkommt. Wir dürfen nicht aufhören aufzupassen. Wir dürfen nicht sagen, Friede, Sicherheit, wie wir es im Vers 3 gesehen haben, sondern aufpassen, wachen, wachsam sein, den Zeitlauf, den Einfluss auf die Gemeinden beobachten und wachsam sein. Die andere Sache ist, nüchtern sein. Da habe ich einfach mal ein paar mehr Stellen rausgesucht. 1. Korinther 15, 34 schreibt Paulus, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Ja, da geht es auch um die Auferstehung, also auch etwas Zukünftiges, aber mit Blick auf die Gegenwart. Jetzt sündigt nicht. Die Timotheus-Stellen, da geht es um die Aufseher, um die dienenden Frauen, die nüchtern sein sollen. Im 2. Timotheus-Brief geht es um Menschen, die durch ihre Unnüchternheit oder durch irgendwas anderes in den Fallstrick des Teufels geraten sind. Und man soll sie wieder hinausreißen, hinausholen, dass sie nüchtern seien. Petrus, 1. Petrus 4, Vers 7, nüchtern zum Gebet sein. Und die letzte Stelle bitte ich euch einfach auch nochmal aufzuschlagen, weil sie sehr markant ist, weil sie sehr wichtig ist. Weil sie eben uns auch ein Stück weit hilft für unseren Text. 1. Petrus 5, Vers 8. Ziemlich ähnlich schreibt es Petrus eben hier, genau mit diesen Begriffen, seid nüchtern und wacht. Warum? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, so ein ganz ernster Vers soll nüchtern sein, wir sollen wachen, wir sollen aufpassen, weil wir haben einen Widersacher, den Reich, der Herrscher des Reiches der Finsternis. Ja, wie ein Löwe, wirklich wie dieses Raubtier geht er umher und versucht zu verschlingen. Und so sehen wir, dass es eigentlich in den meisten Stellen, die da sind, gar nicht um die Trunkenheit geht, also um das Besoffensein, um den Alkohol. Meistens geht es ja in unserem Denken eigentlich darum, nüchtern ganz allgemein betrachtet bedeutet, besonnen zu sein, geradlinig zu sein, klar denkend. Eben nicht von überemotionalen Dingen berauschen lassen, irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir uns davon berauschen lassen. Und doch finden wir in unserem Text eben genau das Gegenteil, die Trunkenheit. Ja, Paulus schreibt hier eindeutig von der Trunkenheit, die wir dann hier sehen, und einfach nochmal zwei Stellen dazu aufgeschrieben, könnt ihr euch gerne notieren. Trunkenheit das Gegenteil von Nüchternheit. Dann, wenn wir nicht mehr klar sind, wenn wir nicht mehr sachlich prüfen können, wenn wir nicht mehr geradlinig bleiben können, ja, vielleicht ausgedrückt durch das Torkeln, das ist eben nicht nüchtern. Und so ruft Paulus uns hier auf, seid nüchtern und wacht. Genau wie Petrus uns auch aufruft an dieser anderen Stelle, unsere Augen und Ohren offen zu halten, aufzupassen, die sich entwickelnden Dinge zu beobachten. Ja, Paulus nennt hier keinen Zeitpunkt, wann das alles wie geschehen wird. Es ist da. Wir sollen jetzt nüchtern sein und wachen. Und gleichzeitig bereit sein und nach vorne schauen. Der Abpfiff kommt. Unser Herr kommt wieder. Und so wird dann eben danach genau das in Vers 7 beschrieben. Die übrigen, die anderen, die machen es eben nicht. Die pennen und die besaufen sich. Die schlafen und sind trunken. Die sagen Friede, Sicherheit, ist doch alles in Ordnung. Für sie aber ist es Nacht. Ja, wir wundern uns vielleicht, dass nachts so viele Besoffene vielleicht auf den Straßen rumlaufen. Paulus kannte das auch schon. Denn die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Im Freudentaumel der dunklen Welt. Stecken fest im Rausch der Ideen, der Ideologien, der Hoffnungen und Ziele dieser Welt. Aber blicken nicht auf die Hoffnung, auf die große Sache, auf die Wiederkunft Christi. Sie sind, wie die Bibel beschreibt in Epheser 2, Vers 1, geistlich tot in ihren Sünden. Und das ist eben das, und damit komme ich eben auf das Versprochene zurück, zu erklären, wie man das Reich der Finsternis verlässt, in das Reich des Sohnes übergeht. Ja, wenn wir geistlich tot sind, in unseren Sünden, dann haben wir ein Problem. Frage ist, wie können wir lebendig werden? Das ist nicht möglich. Aber was bei uns Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Er hat es eben ermöglicht, dass wir versetzt werden können in das, von dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes, in das Reich des Lichtes. Ein geistlich totgeborener Mensch, wie wir alle von Natur aus sind, kann wieder lebendig werden, er kann rein werden, er kann auferweckt werden. Und es ist möglich alleine durch Jesus Christus, der stellvertretend für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Er hat bezahlt für dich, er hat bezahlt für mich mit dem Tod, dem Getrenntsein von Gott. Eigentlich hätten wir damit bezahlen müssen und hätten keine Hoffnung gehabt für die Ewigkeit. Aber Jesus Christus hat das auf sich genommen für dich und für mich, dass wir, wenn wir an ihn glauben, vertrauensvoll an ihn wenden und um die Vergebung unserer Schuld bitten, ihn zum Herrn in seinem Leben machen, dass er uns versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes, dass wir gerettet werden. Und wir sehen, Christen sollen sich völlig dem entgegen verhalten, wie die übrigen. Ja, Epheser 5, Vers 11 schreibt, habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Ja, von dem Tag an, wo wir mit Jesus leben, wo wir eine andere Stellung haben, wollen wir nicht mehr die Werke der Finsternis tun. Wir wollen nüchtern sein, schreibt Paulus. Und so möchte ich fragen, sind wir, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, wachsam, sind wir nüchtern, passen wir auf in unserer Zeit, mit dem Zeitgeist, in der Rolle als Wächter, wie wir gleich noch sehen werden, ein Wächter, der auch eine Rüstung hat. Sind wir nüchtern bezogen auf Alkohol, auf Drogen? Nüchtern bezüglich der Ideologien der Welt? Nüchtern, wenn der Satan umhergeht und uns versucht zu verschlingen? Dass wir die Dinge klar besonnen, geradlinig betrachten? Und vielleicht denken wir jetzt, Ich habe gedacht, boah, zu jeder Zeit so nüchtern sein und zu jeder Zeit wirklich zu wachen, das ist ja schon schwierig. Vielleicht denkst du das auch gerade und denkst irgendwie, boah, hört sich sehr anstrengend an. Möchte der Jesus eigentlich, dass ich irgendwie meiner Freiheit beraubt bin oder in meiner Freude beraubt bin? Ich falle doch eh wieder hin, bringt doch nichts. Aber das möchte Gott eben nicht. Er möchte, dass wir kämpfen, dass wir in dieser Rüstung, wie wir gleich sehen werden, stehen. Aber das ist genau die Sache. Er hat uns diese Rüstung gegeben. Ja, Vers 8b beschreibt, wir sind bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Wir haben diese Rüstung bekommen. Ja? Bei den Fußballspielern sagt man das ja auch so. Die sind nicht alleine. Da steht noch ein 12. Mann hinter ihnen. Damit meint man meistens die Fans, die die Mannschaft anfeuern. Aber auch die Fußballer an sich haben ja eine Rüstung. Ja, die haben ja Schienbeinschoner, bis das nicht so wehtut, bringt vielleicht manchmal trotzdem nichts. Aber sie haben eine Rüstung, um sich ein bisschen zu schützen. Sie haben gute Ärzte, um, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind in ihren Verletzungen. Und Paulus geht eben daran über, wir sind nicht dem Ganzen schutzlos ausgeliefert, sondern drittens die Hilfe der Christen, die Rüstung Gottes. Ja, der zweite Teil hier von Vers 8 offenbart eben genau das. Der Wachposten, der eine Rüstung hat, um in seinem Posten bestehen zu können. Warum ist das wichtig, dass wir diese Rüstung haben? Es ist ganz einfach gesagt gefährlich in der dunklen und nächtigen Welt. Ja, wenn wir das sehen, was Petrus schreibt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wir können jetzt mal Epheser 6 aufschlagen. Dort lesen wir von einer anderen Waffenrüstung. Es ist einfach wichtig, diese Verse gelesen zu haben und einfach auch sehen, dass wir das geschenkt bekommen haben als gläubige Menschen. Epheser 6, ich lese ab Vers 11. Da ruft Paulus auf, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, jetzt kommt dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dann geht es weiter, dann wird diese komplette Rüstung beschrieben. Das ist einschließlich Vers 17, die Lenden, die umgürtet sind mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, also ist ein bisschen anders als im Thessalonicher, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Wort des Geistes, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ja, das ist die Rüstung, die Paulus hier an anderer Stelle beschreibt, gegen die Listen des Teufels, damit wir am bösen Tag bestehen können, damit wir stehen bleiben können. Ein Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen wirkliche Feinde, gegen Mächte, gegen Gewalten dieser Finsternis. Im Thessalonicher Brief ist das ein bisschen anders beschrieben, aber da lesen wir nichts von einer Waffe. Da haben wir keine Waffe in der Hand, sondern nur Schutzkleidung. Die einzige Waffe, die wir gerade im Epheserbrief gefunden haben, ist das Schwert des Geistes und das ist das Wort Gottes. Das ist unsere Waffe. Das ist unsere Waffe, die wir haben gegen die Listen und gegen die Mächte der dunklen Welt, gegen Satan selbst. Aber wenn wir jetzt im Thessalonicher Brief schauen, wir haben Schutzkleidung, den Brustpanzer, den Helm, den Brustpanzer, der uns schützt, der die Organe schützt, der das Innere schützt. Der Glaube und die Liebe symbolisieren diesen Brustpanzer. Der Glaube schützt eben durch dieses Vertrauen, durch den Glauben, den wir haben, werden wir geschützt, weil wir sehen, weil wir wissen, da ist Übernatürlichkeit, da ist Gott, der Allmacht hat. Der Glaube ermöglicht, dass wir Versuchungen standhalten können, weil wir uns auf Gottes Verheißung verlassen, weil wir blickend auf den Tag des Herrn nicht in Zweifeln geraten müssen. Der Glaube ermöglicht, das Unsichtbare zu sehen, im Vertrauen auf den Herrn zu wissen, er kommt. Und so ist der Brustpanzer aber nicht nur der Glaube, sondern eben auch die Liebe. Ja, also doppelt quasi, einen doppelt gehärteten oder extra mit vielleicht Diamanten bestückten Brustpanzer. Die Liebe schützt. Die Liebe schützt uns vor unsachgemäßen Umgang mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitgeschwistern. Aber die Liebe ist eben auch Ausdruck der Beziehung zu Gott. Ein Kommentator schreibt hier, das wunderbar gegenüber dieser Welt oder auf die Welt bezogen, die Liebe, die uns mit dem nächtlichen Wesen dieser Welt nicht mitmachen lässt, sondern unermüdlich dem Hass die Güte, der Lüge die Lauterkeit, der Gier die Reinheit und der Angst den Frieden entgegensetzt. Alles, was die nächtliche Welt uns Böses will, können wir mit der Liebe erwidern. Wir sind geschützt. Wenn uns jemand hasst, können wir gütig sein. Wenn die anderen lügen, können wir lauter bleiben, weil wir unseren Herrn lieben und ihm gefallen wollen. Wenn die anderen etwas begehren, können wir rein bleiben. Wenn die anderen vor Angst kaputt gehen, können wir den Frieden Gottes verkündigen und den Frieden entgegensetzen. Das ist es, was dieser Brustpanzer aufmacht. Er schützt uns, er hält uns wirklich auf dem Weg. Er schützt uns gegen diese dunkle Welt. Und die andere Komponente ist der Helm. Er schützt unseren Kopf, unsere Schaltzentrale, wenn man so möchte. Die Hoffnung auf die Errettung. Den Blick auf diesen Weg nach vorne. Dass wir uns freuen dürfen, dass wir lebendig sind mit dem Blick auf das Ziel. Die Blick auf die Vollendung des angefangenen Werkes in uns. Und bei starken Hieben gegen den Kopf schützt der Helm uns vor den Ideologien, vor den Dingen dieser Welt, die uns eingetrichtert werden wollen. Wenn wir mit der Hoffnung unserer Rettung nach vorne blicken, wenn wir wirklich errettet sind, dann kann uns das keiner mehr nehmen. Das haben wir auch gerade in irgendeinem Lied, glaube ich, gesungen. Ja, es gibt auch ein anderes Lied. Da singt jemand von dem Gegenteil, Geier Sturzflug, ich weiß nicht, ist vielleicht ein Begriff aus der Neuen Deutschen Welle. Da heißt es, eins kann mir keiner nehmen, das ist die pure Lust am Leben. Ja, Paulus würde sagen, Friede, Sicherheit, alles gut, alles Bene auf dieser Welt. Aber diese Lust wird sich in Unlust verwandeln, wenn da nicht gewechselt wird von der Finsternis ins Reich des Lichtes. Die Unlust in der ewigen Gottesferne in der Hölle. Aber wir Kinder des Lichtes, wir dürfen dieses Lied umdichten. Wir dürfen sagen, mit der Hoffnung der Errettung, eins kann mir keiner nehmen, und das ist das ewige Leben. Und so haben wir in dieser Rüstung alles drei vereint. Glaube, Liebe, Hoffnung. Eben das, was wir ganz am Anfang des Thessalonicher Briefes in 1, Vers 3 schon gelesen haben. Ja, wo Paulus gesagt hat, das ist super, dass ihr, wenn wir an euer Werk des Glaubens gedenken, an eure Bemühung der Liebe, an das Ausharren der Hoffnung auf Jesus. Alle drei sind bei den Christen in Thessalonich vorhanden gewesen. Alle drei sollten in unserem Leben vorhanden sein. Im dritten Kapitel haben wir dann noch entdeckt, dass das Ganze aber noch nicht so perfekt ist, noch nicht vollkommen ist. Ja, wir haben gelesen in Kapitel 3, Vers 10, dass es zu vollenden gilt, was noch im Glauben mangelt. Oder Vers 12 dann zunehmen und überreich werden in der Liebe. Also da geht noch mehr, da geht noch was. Aber wenn wir diese Rüstung betrachten, dann haben wir sie. Sie ist da und sie soll in unserem Leben noch mehr sichtbar werden. Die Liebe zu unserem Menschen. Der Glaube, das große Vertrauen auf unseren Herrn und die Hoffnung, die wir haben, von der wir berichten sollen, über die wir Rechenschaft ablegen sollen, das soll nach außen kommen. Das sollen wir unseren Kollegen, unseren Nachbarn, unseren Freunden mitteilen, zeigen, dass wir diese Hoffnung nach vorne haben. Und so durften wir heute erneut nach vorne blicken. Auf die Zukunft. Unser Herr, der kommt. Wir durften in die Gegenwart gucken. Warum ist dieser Tag so wichtig für uns? Was hat das mit dem Jetzt und Hier zu tun? Nüchtern und wachen. Und die folgenden Verse, die wir heute nicht mehr durchnehmen werden, ab Vers 9, die lassen uns einen Blick in die Vergangenheit werfen. Warum das überhaupt alles möglich war? Durch Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, für unsere Schuld. Und somit haben wir heute gesehen, Leben im Zeichen des kommenden Tages, die Stellung der Christen im Licht. Sie haben gewechselt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Sie sind gerettet. Wir haben gesehen, die Taten der Christen in ihrer Hingabe eben so zu wandeln, wie es in diese Stellung, ja, wie es für diese Stellung richtig ist. Sie sollen wachen und nüchtern sein. Und wir haben gesehen, dass wir Hilfe haben. Dass wir nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern diese Rüstung haben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und so ist vielleicht der Jupp Heynckes, der Trainer von FC Bayern München, vielleicht im Moment wirklich der beste Trainer Europas. Aber wir haben den besten Trainer der Welt. Wir haben den größten der Welt, Gott der Welt an unserer Seite. Wir haben die beste Ausrüstung, die es gibt. Wir haben den Sieg auf unserer Seite. Wir blicken nach vorne, bis der Abpfiff kommt, bis Jesus wiederkommt. Das nächste Ereignis für uns ist die Entrückung, ob wir leben oder ob wir schon tot sind. Das ist egal, das haben wir gesehen. Paulus sagt, es ist egal. Wir alle werden, wenn wir gläubig sind, daran teilnehmen. Und so mögen wir gestärkt sein, ermutigt sein, auf diesen kommenden Tag zu blicken und in unserer Gegenwart jetzt hier so zu leben, wie es unserer Stellung entspricht. Zu wissen, unser Herr, der kommt. Amen.